sind unterschätzte Körperteile. Wer einmal fußkrank war,
der kann das bestätigen. Und ich finde es gut, dass unser heutiges Predigtwort mit einem Loblied auf die Füße beginnt. Wie lieblich sind die Füße des Freudenboten? Natürlich sind diese Füße an sich nicht lieblich, denn wenn man einen langen Botenweg hinter sich hat, dann sind sie eher staubig, schmutzig und wahrscheinlich von Blasen bedeckt. Die Botenfüße sind lieblich, weil sie eine liebliche Nachricht tragen. Schön muss das sein, was der Freudenbote verkündigt. Und es macht schön, nämlich die Gesichter, die die gute Nachricht hören. Das können wir so gut nachempfinden. Was ist das für eine Freude, wenn man jemanden eine gute Nachricht bringt? Ja, manchmal reißt man sich sogar danach. Darf ich die Erste sein, die es ihm sagt? Ach, bitte lass mich es ihm sagen oder ihr. Und dann gibt es etwas Schöneres als die Erleichterung oder die Freude auf dem Gesicht eines anderen, wenn er die gute Nachricht hört. Solche gute Nachricht hört man nach blutigen Kriegen, wenn endlich Frieden wird. Wir haben in diesem Jahr an 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs gedacht. Eine gute Nachricht, wie erleichtert sind Angehörige, die von Vermissten hören, sie haben überlebt. Eine gute Nachricht vielleicht auch nach einer bangen Frage, nach einer medizinischen Diagnose. Es wird alles gut werden. Gute Nachrichten können sehr vielfältig sein, von einem Arbeitsplatz über ein neugeborenes Kind bis hin zu den Examensnoten, die dann ausgehängt werden. Heute ist der vierte Advent, zugegeben. Er wird etwas überstrahlt von dem morgigen Heiligen Abend. Aber es ist noch Wartezeit. Nicht nur für die aufgeregten Kinder, sondern auch für uns. Wir haben jetzt einen Denkraum geöffnet und wir dürfen darüber nachdenken, was wir in die Feiertage für eine gute Nachricht mitnehmen wollen. Wir hören sie aus dem Propheten Jesaja im Kapitel 52, die Verse 7 bis 10. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkünden, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander, denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Welt Enden sehen, das Heil unseres Gottes. Heiliger Gott und Vater, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wer diese Worte hört, der merkt, dass sie von einem heißen Atem der Begeisterung getragen werden. Das ist wie eine anschwellende Flutwelle. Das Lob Gottes, strahlender Jubel durchzieht diese Verse. Ein Loblied, das mitreißt. Zuerst der Freudenbote, der seine Nachricht weitergibt an die Wächter. Die Wächter dann an die Trümmer Jerusalems und schließlich sehen alle Welt enden das Heil Gottes. Aber was ist die gute Botschaft, die hier von Mund zu Mund, von Herz zu Herz weitergegeben wird? Dein Gott ist König. Ihr dürft wieder hoffen. Das ist die Stunde, in der alle Götter und Propheten und Dämonen und Vermittler und Priester und Herrscher und Weltmächte stürzen. Und dieses freudige Loblied wurde in harten Zeiten zum ersten Mal laut. Der Prophet Jesaja sprach diese Worte inmitten der Verschleppten und Versklavten im Exil in Babylon. Nach langen Arbeitstagen für die Besatzer trafen sie sich müde und verzagt in ihren Notunterkünften. Keiner hat heute eine härtere Woche hinter sich als diese ersten Hörer. Nicht die stressigste Shoppingtour für die letzten Geschenke, noch die Vorbereitung für die liebe Familie zu Weihnachten kann man vergleichen mit dieser verzweifelten Situation der Exulanten in Babylon. Diese todmüden Realisten, die keine Kraft mehr hatten, zu glauben, zu hoffen und zu lieben, denen bringt der Freudenbote diese Nachricht. Euer Gott ist König. Und dabei ist der Prophet kein Phantast, der die raue Wirklichkeit nicht kennt. Er kennt sie genau, aber er kennt ein Meer. Und darum geht es heute. Es geht um ein noch mehr. Wir sind nicht hierher gekommen, um einen wohlfeilen Appell zu mehr Menschlichkeit zu hören. Die sind wirklich an Weihnachten inflationär da. Sondern wir sind hierher gekommen, um zu hören, was Gott getan hat. Und der Prophet bringt uns vier Bilder, über die wir jetzt gemeinsam nachdenken werden. Aber wir sollten vorher einen kurzen Moment innehalten und uns bewusst machen, dass diese Freudenbotschaft zuerst und zuletzt an das Volk Israel gerichtet ist. Das waren die ersten Hörer und Gott hat sich an dieses Volk in Liebe gebunden. Und das gilt es besonders heute, wo Antisemitismus sich wieder breit macht, festzuhalten. Und dann dürfen auch wir dieses Wort für uns annehmen. Das erste Bild. Ein Bote eilt über die Berge auf eine ängstlich wartende Stadt zu, um die Nachricht vom Sieg zu bringen. Aus Krieg und Kämpfen eilten so immer wieder die Freudenboten nach Jerusalem, um Sieg und Frieden zu verkünden. Was ist das für eine unsagbar schöne Szene? Auf den Bergen, die Jerusalem umgeben, sehen die in Ungewissheit Wartenden auf einmal den Freudenboten kommen. Das ist ein Moment, den man nie wieder vergisst. Vielleicht kennen Sie auch oder kennt ihr solche Momente, als der Krieg zu Ende ging oder als dieser dröge Schabowski gesagt hat, ja, ich glaube, die Mauer ist auf. Das sind die Momente, die man nicht vergisst. Der Freudenbote, der Siegesbote trifft ein. Atemlos stößt er aus, dein Gott ist König. Nicht die Herrscher und Könige der damaligen Welt, nicht dieser steinreiche Krösus oder die brillanten Taktiker. Dein Gott hat den Thron bestiegen. Und sicher hat dieser armselige Haufe von Exulanten hier gehört, wir werden heimkehren. Und die Weltsituation änderte sich gerade. Ist diese gute Botschaft eigentlich wahr geworden? Ja, aber... Nach ein paar Jahren kehrt tatsächlich ein Häuflein zurück nach Israel. Aber die großen Verheißungen standen weiterhin aus. Und man musste weiter warten auf die Königsherrschaft Gottes. Am 4. Advent, am Tag vor Weihnachten, dürfen wir diese Nachricht des Freudenboten wieder laut werden lassen. Aber ganz anders ist Gott König geworden. In Jesus Christus. Dem Kind im Stall. Dort suchen ihn die Weisen. Gott lässt sich sehen, Auge in Auge. Sie fragen nach einem neugeborenen König. Und an seinem Geburtsort singen die Engel für alle Welt. Denn Gott selbst ist gekommen und hat seine Herrschaft angetreten. Und deshalb sprechen so viele Adventslieder, die wir ja auch gerade gesungen haben, vom König. Denn Jesus Christus ist der im Alten Testament verheißene König. Vom Kind in der Krippe bis zum Prediger in Galiläa, der Heilung gebracht hat, bis zum Mann am Kreuz, bis zum Auferstandenen. Am Ostermorgen. Und Jesus selbst war ja so ein Freudenbote. Er ist aus den Bergen Galiläas nach Jerusalem gekommen. Und wie hat er seine Botschaft zusammengefasst? Seht, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ja, es ist mitten unter euch. Und so hat er auch gelebt. Er hat seinen Jüngern die Maßstäbe des Reiches Gottes gebracht. Die Armen und die Schwachen werden besonders geehrt. Die Herrschaftsverhältnisse werden umgekehrt. Wer der Anführer sein will, der sei euer aller Diener. Freundlichkeit, Sanftmut, Demut zählt mehr als Durchsetzungsvermögen. Und mehr als jeder Gewinninstinkt, liebe Brüder, liebe Schwestern, das ist eine gute Nachricht. In einer Zeit, in der Brutalität und Lüge und Rücksichtslosigkeit die Mächtigen ausmacht. In Jesu Handeln wurde die Gottesherrschaft sichtbar. Er heilte die Kranken, er versöhnte die Zerstrittenen. Er ist der Freudenbote von Gottes Reich. Er ist Gottes König selbst. Er ist Evangelist und Evangelium in einem. In Jesus Christus tritt Gott aus seiner Verborgenheit im Kind in der Krippe. Und Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, seitdem gibt es eine Christuswirklichkeit. Nicht nur unsere Wirklichkeit, sondern seitdem Gott Mensch geworden ist, hat sich diese Welt verändert. Ein für allemal, es gibt eine Christuswirklichkeit. Gute Nachricht, Gott macht Frieden, Gott kommt, gute Nachricht, er eilt den Hilflosen entgegen, er gönnt den Bösen Gutes. So einen Gott haben wir. Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die gute Nachricht bringen, die Frieden verkündigen, die Heil verkündigen. Dein Gott ist König. Und deshalb ist Weihnachten ein Friedensfest. Und nicht, weil wir uns nach eisigem Schweigen jetzt einmal im Jahr ein Lächeln abbringen. Viele Menschen nehmen sich vor, sich an Weihnachten zu freuen. Und dann werden sie bitter enttäuscht, weil Gott Gutes und Heil für alle ist. Deshalb ist er gekommen in Jesus Christus und deshalb ist Weihnachten ein Freudenfest. Dein Gott ist König. Diese gute Nachricht, die hilft uns zur Orientierung, die hilft uns zur Unterscheidung. Unser Gott ist König, keine andere Macht, nicht die Fanatiker der Weltgeschichte, kein Terrorregime, keine Ideologie werden den Sieg behalten. Dein Gott ist König. Das macht uns den Kopf frei, wenn wir auf diese eskalierende Weltlage schauen, in der sich die sicher geglaubte westliche Allianz auflöst, Europa im sozialen Aufruhr ist und die autoritären Regierungen wieder Oberwasser bekommen. Dein Gott ist König. Es wird regiert. Und dann werden auch die noch so faszinierenden Versprechungen der Welterlösung, die anstrengenden meditativen Wege nach innen entzaubert durch den einen König, Jesus Christus. Aber auch unser Eigendreh, unsere Selbstverliebtheit, unsere ständigen Versuche, unser Leben selbst in den Griff zu bekommen, werden abgelöst durch den Herrschaftsantritt unseres Gottes. Wie entlastend ist diese Nachricht. Und ich möchte das heute jedem und jeder Einzelnen zusagen. Lass doch das Jagen nach Sinn im Leben. Lass das Jagen nach Ablenkungen und Genüssen. Lass Gott die Hauptsache in deinem Leben sein. Unser König macht das Leben reich und hilfreich und friedvoll. Und die Bibel geht sogar so weit zu sagen, dieser König hat auch dem Tod die Macht genommen und das Leben ans Licht gebracht. Unser Leben ist vom Tod umgeben und bedroht. Und vielleicht merken das die Kranken und Alten gerade jetzt, trotz aller glänzenden Weihnachtslichter. Aber dein König ist und bleibt König in Ewigkeit. Und er hält dein Fallen, wie Rilke sagt, unendlich sanft in seinen Händen. Das zweite Bild. Es malt uns die Wächter auf Zions Mauern vor Augen. Sie warten seit langem. Warten kann eine große Anfechtung werden. Und ich glaube, auf meinem Grabstein steht mal, sie war ungeduldig. Warten ist wirklich extrem schwierig und belastend. Das kennen wir alle. Und dann gibt's auf einmal von den Wächtern Freudenalarm. Sie sehen Gott, der scheinbar ohnmächtig war gegen die Götter der Besatzer, nun als Sieger. Auch die Gemeinde Jesu Christi ist auf Menschen angewiesen, die den Boten das Wort abnehmen, die bereit sind, zur Zeit oder zur Unzeit Zeugen zu sein. Und in Vers 8 steht, sie sollen es mit lauter Stimme tun und jubeln. Wir brauchen solche Späher, die uns an die Zukunft Gottes erinnern. Wir erlahmen nämlich beim Warten und wir rechnen mehr mit den Realitäten des Lebens. Was wäre eigentlich aus Gottes Volk geworden, wenn es sich vollständig mit der Gegenwart, mit den Realitäten und Mächten der Jetztzeit arrangiert hätte? Wenn die Überzeugung sich durchgesetzt hätte, man kann sowieso nichts ändern. Also lasst uns doch die Welt auskosten, bis zur bitteren Neige. Es kommt nichts danach. Und das hört sich so schön frivol an. Wie heißt es nämlich? Freut euch des Lebens, solange noch das Lämpchen glüht. Sehr beliebtes Lied, aber in einer anderen Generation. Aber waren es nicht auch oft Christen, die sich abgefunden haben mit dem Zeitgeist, die gesagt haben, der Stärkere siegt, die sagten, unwertes Leben hindert den Erfolg, die sagten, die Bergpredigt passt nicht zum Regieren? Sind es nicht auch Christen, die alle möglichen Wege der Selbstverwirklichung suchen, bis hin zur sexuellen Liberalität, zum Konsumrausch, zur Freizeitgesellschaft, und ich könnte euch noch eine Gardinenpredigt halten. Wir brauchen unter uns Mahner, Wächter, die uns an die Zukunft erinnern, die die Erwartung wachhalten. Es gibt ein ganz bekanntes Kinderbuch, Frederik die Maus. Das liebe ich sehr. Während die Mäuse den ganzen Sommer Vorräte sammeln für den Winter, lässt Frederik die Sonnenstrahlen in sich hinein. Er sammelt die Farben des Sommers und er sammelt Wörter, denn er weiß, im kalten Winter kann man kaum noch sprechen. Und als die Mäuse dann halb verhungert durch den Winter müssen, dann erzählt er ihnen von der Wärme und von den Farben des Sommers. Und seine Worte machen ihnen Mut. Seine Worte lassen sie überleben. Solche Wächter brauchen wir in der Gemeinde, die uns an Gottes Reich erinnern. Sie hat es in der Kirchengeschichte immer wieder gegeben. Denken wir an Martin Luther King, dem wir auch in diesem Jahr gedacht haben. Sie haben das Wort des Freudenboten aufgenommen in dunkler Zeit. Aber ich will nicht diese Berühmten nennen. Jeder und jede von uns kann so ein Wächter sein. Und das wäre doch wunderbar, wenn wir in unsere Familien, in unsere Feiern gehen würden an diesem Weihnachtsfest als Freudenboten und Freudenbotinnen, die den Verzagten und Zweifelnden sagen, auch den Kranken und Enttäuschten, unser Gott ist König, er ist der Friedenskönig. Er will auch bei dir einkehren mit seiner Freude und mit seinem Wohltun. Herausgelockt von dem Freudenalarm der Wächter kommen in der dritten Vision des Propheten die Gequälten und Verzweifelten aus den Ruinen der Trümmerstätte Jerusalems. Und jetzt ist die Botschaft des Freudenboten am Ziel. Da sollte sie hin. Das ist schon grotesk. Die Trümmer Jerusalems, ein Zeichen des Gerichtes, sollen hier die Vorbilder werden vom Jubeln. Jubeln sollen sie ihnen vormachen. Der Herr tröstet sein Volk, der Herr befreit und baut neu. Und wir? Können wir uns in diesen Trümmermännern und Trümmerfrauen wiedererkennen? Ist das ein passendes Bild? Wenn wir auf die Christen und Christinnen und die Kirchen in unserem Land schauen, das Land der Reformation, über ein Drittel Konfessionslose und viele Christen, die in großer Distanz zu ihrer Kirche leben, Trümmer. Und wie ist es bei uns als Freikirchen? Neue geistliche Bewegungen lassen Gemeinden wie Pilze aus dem Boden schießen. Und wir in unseren Gemeinden fragen bei dieser ganzen religiösen Pluralität und einem übersteigenden Individualismus nach unserer eigenen Identität. Und vielleicht ist das gerade auch bei der Gemeinde hier in Altona jetzt angezeigt, wo es eine Vakanz bei den Predigern geben wird. Wie sieht es aus? Der Hunger der Religiosität der Menschen führt sie nicht in die Kirchen, auch nicht in die Freikirchen, sondern wenn es gut geht, zu neuen Wegen der Spiritualität. Es gibt aber auch obskure, Lebensdeutungen und Lebenspraktiken. Aber mehr noch, es gibt, wie ich finde, einen ganz pragmatischen Atheismus, der nach allem fragt, aber nicht mehr nach Gott. Sind wir als Christen im 21. Jahrhundert so eine Trümmerstätte? Aber der Prophet lässt uns jetzt nicht beim Jammern und Klagen, sondern es ergeht der erste Befehl in diesem Text. Seid fröhlich und jauchzet, ihr Trümmer! Aufi! So springt die Freudenbotschaft vom Freudenboten zu den Wächtern und nun zu den Trümmern. Da sollte es hin, denn Gott wirkt in diesem Trümmerhaufen. Gott wirkt in seiner Gemeinde, an jeder Einzelnen. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, so hat es Paulus einmal ausgedrückt. Der König ist eingezogen, er ist angekommen und er sucht uns auch heute auf. Auch uns, auch diesen Jammerhaufen. Und so hat es Jochen Klepper einmal in einem Weihnachtslied wunderbar zusammengefasst. Die ersten Zeugen, die du suchtest, erschienen aller Hoffnung bar. Voll Angst, als ob du ihnen fluchtest, und elend war die Hirtenschar. Den Ärmsten auf verlassenen Feld gabst du die Botschaft an die Welt. Und deshalb dürfen wir als Gemeinde Hoffnung haben. Dein Gott ist König, er tröstet sein Volk. Und darum haben wir auch Bedeutung für die Welt. Und das ist das vierte und letzte Bild. Jetzt geht die Botschaft an die Welt. Und der Prophet sieht geradezu eine Art Tribüne. Die Völker werden sehen, was Gott an seinem Volk Israel tut, mit einer eigenhändigen Rettungsaktion. Der Prophet sieht Gott seinen Arm entblößen. Ich kann das nicht so gut, weil meine Bluse so fest sitzt. Aber wenn man den Arm entblößt, dann bedeutet das in einem Zweikampf, dass man angriffslustig ist. Gott haut sein Volk raus. Ich dachte gleich so an Don Camillo. Aber der Prophet hat tatsächlich verkündet, dass Gott seinen Arm entblößt. Aber anders ist es gekommen. Als kampfeslustig. Er befreit, indem er als ein halbnacktes Kind kommt im Stall. Und wir sehen auf die nackten Arme des Gekreuzigten. Gott hat seinen Arm entblößt. Er hat sich selbst gegeben, indem er sich ans Kreuz schlagen ließ in seinem Sohn. Geheimnis des Glaubens. Und dieses Handeln Gottes war nie eine Privatsache, sondern sie gilt aller Welt. So ist die Welt auch schon präsent in der Weihnachtsgeschichte durch die Weisen im Morgenland. Und die Engel verkündigen den Frieden nicht den Frommen, sondern aller Welt. Und Christus stirbt aufgerichtet am Kreuz vor der Stadt. Gott handelt auf offener Bühne. Und deshalb gehört auch diese Botschaft von Jesus in alle Welt. Und wir dürfen als Freudenboten und Botinnen unterwegs sein, hinein in die Dunkelheiten unserer Zeit, in die Strukturen unserer Gesellschaft, in unsere Familien. Denn diese Botschaft von der Königsherrschaft Gottes ist wirkmächtig. Und ihr werdet das erleben. Die Freudenbotschaft verändert. Sie verändert uns, sie setzt uns in Gang und dann sind wir unterwegs. Unterwegs zu einer Welt, die uns so nötig braucht. Und schaut euch doch an, wer sind wir, wo kommen wir her? Aus unterschiedlichen Generationen, aus unterschiedlichen Nationen, Kulturen, aus unterschiedlichen sozialen Herkünften. Aber eins haben wir alle gemeinsam. Wir haben die Freudenbotschaft gehört. Dein Gott ist König. Und diesen Ruf wollen wir an diesem Weihnachtsfest weitergeben. Und es gehört dazu die Gewissheit, dass Gott in unserem Leben die Herrschaft angetreten hat und in dieser Gemeinde und einmal in aller Welt. Das ist die Hoffnung, die uns verbindet. Wir sind immer noch Wartende, aber die Wartezeit ist fröhliche Zeit. Dein Gott, der zu dir kommen will wie ein Kind, schenke dir ein Lachen. Der Gott, der zu dir kommen will wie ein Liebender, lasse dich erkennen, wie schön du bist. Der Gott, der zu dir kommt als neue Welt, möge abwischen all deine Tränen. Der Gott, der mit dir feiern will, gebe dir die Kraft, ein Segen zu sein für andere. Amen.